das Thema Selbstführung, was sich auch unterscheidet von Selbstmanagement oder Selbstoptimierung. Das bedeutet eben, sich also nicht geführt zu werden. Und wovon kann ich sonst geführt werden? Von meinen Gedanken, von meinen Emotionen, von meinem Autopiloten. Das heißt, es geht hier so ein Stück weit um diese Verantwortung für das eigene Leben zurückzubekommen, indem ich erkenne, dass ich eine Wahl habe. Die Wahl, wie ich auf meine Gedanken reagiere. Ich habe mal so schön formuliert, denken kann jeder, kritisch denken jedoch nicht. Ne? Also weil viele Leute sagen, ja, denken, kritisches Denken, wozu brauche ich das denn überhaupt? Ne? Das ist doch nur, wenn ich irgendwelche Aufgaben lösen muss. Nein, es verbessert die Qualität deines Denkens und dein Denken nimmst du halt überall mit.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast zur Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Dr. Shamsi Oloko. Shamsi ist promovierter Diplomkaufmann, er ist studierter Philosoph und ausgebildeter Achtsamkeitslehrer mit langjähriger buddhistischer Praxis. Er verbindet westliche Philosophie mit östlichen Weisheitstraditionen und entwickelt an dieser Schnittstelle als Unternehmensberater bei Return on Meaning Trainingsprogramme für Führungskräfte. Von Shamsi wollte ich in unserem Gespräch wissen, warum fühlen sich viele Menschen heute so getrieben und so wenig in Verbindung mit sich selbst? Wir sprechen darüber, warum Dauerstress und Beschleunigung uns in einen Autopiloten versetzen, in dem wir zwar funktionieren, aber nicht mehr präsent sind und bewusste Entscheidungen treffen. Was bedeutet es eigentlich, sich selbst wirklich zu führen, statt sich von Gedanken, Emotionen und äußeren Erwartungen lenken zu lassen? Genau darum geht es in unserem Gespräch. Wenn du also besser verstehen willst, wie du in einer komplexen Welt präsent, gelassen und handlungsfähig bleiben kannst, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Dr. Shamsi Oloko. Hi Shamsi, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf bei diesen hochsommerlichen Temperaturen. Ich hoffe, die Hitze schlägt nicht zu sehr auf die Konzentrationsleistung.
Aber ja, schau mal. Ne? Also man merkt schon, wir leben in einer Welt, die sich sehr stark verändert. Sie wird nicht nur lauter, schneller, intensiver, sondern auch wärmer. Das ist das, was bei uns gerade ankommt und mit Sicherheit in den nächsten Tagen auch bei allen noch, die hier zuhören. Shamsi ist tatsächlich auch ein Gedanken, mit dem ich hier mal starten möchte. Man merkt es jetzt vielleicht natürlich wirklich durch die Hitze, die Wärme so ein bisschen von außen, aber wir leben ja tatsächlich in einer Welt, wo wir das Gefühl haben, kein Stein bleibt auf dem anderen. Es ist irgendwo alles im Dauerwandel, sehr viel Dynamik, sehr viel Veränderung. Und ich habe das Gefühl, das macht irgendwie was mit uns. Das macht was mit den Menschen, mit den Führungskräften und wahrscheinlich auch was mit uns beiden. Wenn wir da mal einsteigen, wie nimmst denn du so den aktuellen Zeitgeist wahr? Und wenn du vielleicht auch auf dich persönlich schaust, was macht das vielleicht auch mit dir gerade? Außer, dass dir gerade warm ist. Aber was macht das mit dir?
Ja, wie nehme ich den aktuellen Zeitgeist wahr? Ich würde sagen, für mich teilt sich gerade so meine Erinnerung in eine Vor-Corona-Zeit und eine Nach-Corona-Zeit. Vielleicht hast du es schon ein paar Mal gehört. Also ich zumindest habe das manchmal im Gespräch mit anderen, dass sie das ähnlich machen, dass so gefühlt nach Corona sich die weltweiten Krisen, ob es jetzt ob Krieg war oder Zollkriege oder was auch immer, dass das halt zugenommen hat und kein Jahr vergeht, ohne dass irgendwas Größeres passiert. Und insofern habe ich das Gefühl, jetzt auch mit KI und dem, was da jetzt gerade entsteht, auch dieser FOMO-Effekt, den alle, inklusive ich, auch haben, dass sich alles beschleunigt, ne, dass der Stress zunimmt. Und da reihe ich mich auf jeden Fall in denjenigen ein, die das so empfinden und das Gefühl haben, fast schon nostalgisch, die 10er-Jahre, die waren doch großartig, ne? Irgendwie Wachstum und gewissermaßen Ruhe, vielleicht total verklärt, aber irgendwie ist das jetzt gerade so die Erinnerung. Ja, wie gehe ich selbst damit um, mit der aktuellen Zeit? Also ich merke, dass dieser FOMO, wie gesagt, gerade was KI angeht, mich definitiv im Griff hat. Und zugleich versuche ich mich dahingehend auch immer wieder zu beruhigen, nicht zu stressen, mir auch bewusst zu machen, dass das Wissen von vor einem Jahr mittlerweile schon wieder Asbach uralt ist. Also man kann einfach nicht überall up to date sein. Ich versuche im Rahmen meiner, ich nenne es mal Bürgerpflicht, mich politisch irgendwie auf dem aktuellen Stand zu halten, muss nicht zu allem eine Meinung haben, möchte aber gerne informiert sein. Und auch wenn halt die Schlagzeilen eher negativ sind, aber ich versuche da gewissermaßen resilient zu bleiben, mich selbst zu führen, was ja mein Thema ist, und dennoch nicht die Augen zu verschließen vor dem, was jetzt gerade ist. Und gleichzeitig aber eben auch auf mich Acht zu geben und zu gucken, wann ist es vielleicht genug, wann kann ich mal einen Gang runterschalten und vor allem eben auch, wie kann ich das Leben trotz allem auch genießen.
Finde ich es auch ein schöner Gedanke. Was braucht es eigentlich, um bei sich selbst zu bleiben und irgendwo auch in so einen Alltagsgenuss kommen zu können? Und manchmal, ich weiß nicht, wie dir es so geht, aber habe ich auch so das Gefühl, sind das so fast zwei Pole, ne? Dieses sehr beschleunigte, dieses sehr getriebene Sein bringt uns ja fast auch in so einen Zustand des Dauerstress. Also ich bin sehr im Tunnel, ich bin sehr irgendwie mit Feuerlöschen beschäftigt. Und auch so Themen wie KI, habe ich so das Gefühl, wenn wir uns so getrieben fühlen durch so ein Thema, weil es so eine Geschwindigkeit hat und so ein vermeintliches Potenzial, kann irgendwo so ein Dauerstress irgendwo auslösen. Und wie sehr haben wir da noch den Weitblick und die Ruhe und vielleicht auch den Genuss und die Freude an der Sache, der wir vielleicht gerade nachgehen? Ich habe manchmal das Gefühl, das steht sich so ein bisschen auch gegenüber. Und wenn diese Getriebenheit, wenn diese Beschleunigung immer weiter zugeht, in welchen Zustand bringt uns das eigentlich auch, ne? Als Team, als Organisation, aber auch in der Führung? Was ist denn, wenn du jetzt so in Richtung mal Unternehmen schaust oder vielleicht auch Führungskräfte, mit denen du so zusammenarbeitest, was nimmst du da für einen Zustand gerade wahr? Wie geht's Führungskräften mit all diesen Impulsen? Was ist vielleicht das, was deren Realität gerade auszeichnet?
Es ist sehr unterschiedlich, was ich da so wahrnehme, was ich da hier und da höre. Ich würde sagen, die einen zeigen so eine Art operative Hektik. So gewissermaßen so eine Art des Aktionismus, so ich muss jetzt irgendwas mit KI machen, irgendwie muss, sei es ich mache eine Schulung oder ich bringe es halt rein oder ich delegiere es an mein Team und sage, macht mal irgendwas mit KI, weil wir dürfen halt nicht abgehängt werden. Also das ist diese operative Hektik. Andere versperren sich dahingehend vielleicht sogar komplett und sagen, naja, es ist doch nur die nächste Sau, die durchs Dorf getragen wird, es wird schon nicht so schlimm sein, also ein bisschen so eine Renitenz, könnte man schon fast sagen, gegenüber diesem Wandel, der ja gekommen ist, um zu bleiben. Andere machen sich Sorgen im Sinne von, was ist meine eigene Rolle eigentlich? Was bedeutet Führung im KI-Zeitalter? Also wir haben sehr viele Anfragen zu Keynotes und Trainings. Was bedeutet eigentlich KI und Leadership? Und da geht es jetzt weniger darum, ob ich jetzt ChatGPT oder Claude nutze als Führungskraft, sondern eigentlich, also nicht nur fachlich sozusagen, wie ich da unterstützt werden kann, sondern eben, was bedeutet Führung in diesem Zusammenhang? Was bedeutet, welche Aufgaben sind genuin menschlich, um es mal so auszudrücken? Und ich glaube, das scheint jetzt bei vielen Unternehmen, zumindest in der Personalentwicklung, auch ein Thema zu sein. Und dann eben auch hier und da bei Führungskräften, die sich damit auch auseinandersetzen und sich halt fragen, was heißt es denn jetzt konkret? Ja.
Also man merkt schon, die Komplexität nimmt krass zu, ne? Also all das sind Fragen, mit denen wir uns ja neben so einem Day-to-Day-Business irgendwo auch beschäftigen müssen. Wir haben operative Veränderungen, wir haben natürlich in ganz vielen Unternehmen, finde ich, auch so einen gewissen wirtschaftlichen Druck, der immer noch da ist und wahrscheinlich auch in vielen Unternehmen gar nicht so unbedingt weggeht. Und dann zusätzlich all diese Fragestellungen, wo es ja gar nicht so diese eine Antwort gibt, genauso wie du es auch beschrieben hast, sondern wo ich das Gefühl habe, fast jede einzelne Führungskraft macht sich vielleicht für sich oder gemeinsam mit dem Team so ein bisschen auf dem Weg, probiert zu explorieren, herauszufinden und einen eigenen Weg zu finden. Das ist natürlich erstmal eine große Chance, aber kann ja auch wieder in gewisser Weise eine Belastung sein, ne? Finde ich ganz, ganz interessant. Ich will mal mit dir noch eine Ebene weitergehen. Ein Thema, über das wir im Vorgespräch gesprochen haben, wo ich auch so das Gefühl habe, dass hat bei mir irgendwo auch was ausgelöst, ist dieser Autopilot, von dem du gesprochen hast. Irgendwo auch so ein Zustand, in den wir immer mal wieder auch im Alltag verfallen können. Wenn du so auf diesen Zeitgeist, die Beschleunigung, die Getriebenheit mal schaust, wie kann das mit so einem Zustand des Autopiloten, also dass wir individuell in so einen Autopiloten-Modus kommen und vielleicht gar nicht mehr so richtig bewusst und selbstbestimmt handeln, wie kann das dazu führen? Wie kann das auch zusammenhängen?
Ja, dieser Begriff Autopilot wird sehr, sehr gerne im Umfeld der Achtsamkeitsbewegung genutzt, um darauf hinzuweisen, dass wir halt viele Dinge tun, die so habituell, automatisch, ritualisiert ablaufen. Einen großen Anteil unserer täglichen Erfahrung, könnte man fast sagen, ist halt in diesem Autopiloten unterworfen. Der ist per se auch nicht unbedingt schlecht, weil Autopilot ist ja erstmal, hey, ich kann mich zurücklegen und mich auf was anderes fokussieren. Die Frage ist nur, schalte ich ihn bewusst an oder bin ich ihm ausgeliefert? Und da gibt es ja diese berühmte Studie auch in der Achtsamkeitswelt von Killingsworth und Gilbert von 2010, die herausgefunden haben, dass 47% unserer Wachzeit wir eigentlich gedanklich woanders sind. Und dieses gedanklich woanders sein, also nicht bei der Tätigkeit, die ich gerade ausführe, sondern eben woanders zu sein, das ist, glaube ich, etwas, was gegenüber 2010 nochmal zugenommen hat, weil ich eben mir Sorgen mache, weil ich vielleicht einem Streit nachhänge, weil ich vielleicht hier und da eine Reizüberflutung habe oder vielleicht sogar ein Suchtempfinden, mal wieder bei Social Media einzuchecken. Das heißt, ich würde mal behaupten, ohne dass es da Replikationsstudien gibt, dass die Zahl wahrscheinlich gestiegen ist. Und dieses im Autopiloten zu sein, bedeutet dann eben so ein Stück weit nicht präsent zu sein und das Leben so an sich selbst vorbeiziehen zu lassen. Also ich höre auch häufig von Menschen, die halt sagen, ja, ich funktioniere irgendwie, ne, es klappt alles. Dieses Funktionieren, dieses so ein Stück weit im schlimmsten Fall, wo sich hinleben, sich selbst irgendwie zum Zuschauer des Lebens zu machen und gar nicht mehr so aktiv da zu sein, sondern eher zu gucken, was muss ich jetzt nächstes machen. Ich bin halt Gedanken in der Zukunft beispielsweise, meine To-Do-Liste oder bin in der Vergangenheit. Da glaube ich, nimmt halt, würde ich jetzt mal, wäre meine Hypothese, nimmt halt zu und führt eben, das war auch das Ergebnis der Studie, zu einer signifikanten Unzufriedenheit, weil wir halt nicht präsent sind. Hartmut Rosa hat auch davon gesprochen, dieses Thema Resonanz, ne? Also diese Resonanz, diese Empfindsamkeit mit der Welt als solches, das fehlt uns ja, wenn wir halt alles durchtakten. Neulich habe ich auch einem Freund gesagt, ich will anfangen, wieder spontaner zu sein. Und er hat mich da angeguckt, weil er kennt mich halt und meinte, okay, das heißt, du schreibst also in deinen Kalender von 16 bis 18 Uhr spontan sein oder wie? Und ich dachte mir so, ja, leider Gottes, genauso würde es halt wahrscheinlich sein bei mir. Also es ist mein eigenes Bestreben, da mehr in die Präsenz zu kommen. Gewohnheiten sind gut, wichtig und richttig. Ich habe auch zum Beispiel eine Morgenroutine, die ich jetzt sehr interessant finde oder hilfreich finde für mein Leben. Aber dieser Autopilot, dieses Jahr für Jahr, Tag für Tag, Woche für Woche irgendwie auf etwas hinzuarbeiten und dann fliegt das Leben an einem vorbei, das finde ich halt für mich persönlich nicht erstrebenswert und das sehe ich eben bei vielen anderen Menschen auch, ja, dass dieser Autopilot sich sehr verselbstständigt und man eben ja funktioniert.
Ich finde gerade dieser Begriff Zuschauer des Lebens ist, glaube ich, was man sehr, sehr gut nachempfinden kann. Gerade auch in dieser Kombination mit Funktionieren. Ich probiere irgendwie zu funktionieren und meistens ja auch, und ich glaube, gerade wenn ich jetzt so auch an Menschen oder auf Menschen schaue in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, machst vielleicht gerade Karriere, hast vielleicht irgendwo auch noch junge Familie, um das du dich kümmern musst, da hat man ja wirklich das Gefühl, ich probiere irgendwo die Herausforderungen, Anforderungen des Lebens bestmöglichst effizient zu bewältigen. Und dann bleibt vielleicht wirklich eine halbe Stunde Spontanität oder Me-Time am Ende übrig. Deswegen frage ich mich, wenn wir nochmal ein bisschen da reingehen, bis wohin kann so ein Autopilot und so ein Funktionieren produktiv und hilfreich sein und wo würdest du sagen, wo kippt es vielleicht auch? Also wo ist wirklich die Gefahr zu groß, dass etwas an uns vorbeizieht? Dass vielleicht auch dieser Trade-off von ich probiere Dinge effizient und mit guter Gewohnheit im Alltag zu bewältigen versus eigentlich bin ich nicht mehr wirklich präsent da, habe nicht mehr wirklich die Aufmerksamkeit gerade in dem Moment dafür, was ich tue, dass da eigentlich die Balance nicht mehr richtig gegeben ist. So, wo würdest du da unterscheiden? Was ist produktiv, was ist vielleicht nicht mehr so förderlich?
Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und da kann man sicherlich auch unterschiedliche Meinungen haben. Also meine persönliche Ansicht ist, der Autopilot kann da hilfreich sein, wo ich Tätigkeiten ausführen muss und muss halt dann wirklich in Anführungsstrichen, weil was müssen wir schon? Also ich will sie, ich habe mich dafür entschieden, aber ich finde sie jetzt nicht besonders spannend. Und ich weiß aber, dass sie hilfreich sind, dass ich machen muss, dass sie nützlich sind, zum Beispiel Sport oder gewisse Aufgaben oder so. Und da, glaube ich, kann es ganz hilfreich sein, in so einen Autopiloten halt zu kommen, wenn halt der Flow sich nicht einstellt, sondern eher dieses habitualisierte Abarbeiten von den Dingen, die gemacht werden müssen. Es wird dann, glaube ich, schädlich, wenn dieser Autopilot einen Großteil meiner Tageswachzeit, Lebenserfahrung irgendwie beinhaltet. Beziehungsweise, wenn ich selbst in den Momenten, wo ich eigentlich präsent sein möchte, wo ich eben Resonanzerfahrung haben möchte, ne, mit anderen Menschen oder mit der Natur oder mir Freizeit gönne, wo ich selbst dann nicht wirklich präsent bin, sondern gedanklich woanders bin und einfach sogar meine Freizeit im Autopilot verbringe. Ich glaube, es ist zusammengefasst die Frage, auf welche Tätigkeit bezieht sich dieser Autopilot und bei denen, die gemacht werden müssen, da ist es vielleicht ganz hilfreich, weil da muss ich nicht unbedingt so ganz präsent sein, weil das gefällt mir vielleicht gerade nicht, dann bin ich in so einem Daydreaming. Aber bei den Dingen, die wichtig sind, wo andere Menschen involviert sind, wo es um Aufmerksamkeit, Präsenz, Gewahrsein geht, da fände ich es schon hilfreich, wenn ich in der Lage wäre, ihn abzuschalten.
Unser heutiger Werbepartner ist Liebsum. Liebsum ist eine Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Mitarbeitende nicht nur zu verwalten, sondern gezielt weiterzuentwickeln. Denn wenn wir ehrlich sind, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen entscheidet sich immer stärker über Lernen, auch über Entwicklung und gute Führung. Nicht nur über effiziente Prozesse, sondern darüber, ob Menschen Feedback bekommen, Ziele verstehen, wachsen können und wirksamer zusammenarbeiten. Und genau deshalb ist Liebsum auch einen anderen Weg gegangen als viele klassische HR-Systeme. Während viele Plattformen zuerst bei Themen wie Administration, Payroll und Compliance ansetzen, hat Liebsum von Anfang an die Themen in den Mittelpunkt gerückt, die unseren Arbeitsalltag wirklich prägen. Klare Ziele, wirksames Feedback und auch kontinuierliches Lernen. Auf diesem starken Fundament hat Liebsum viele klassische HR-Prozesse in ihrer Plattform integriert und schafft dadurch ein klares Gesamtbild davon, wie es Mitarbeitenden im Unternehmen geht, wie Teams arbeiten und auch wo Entwicklung wirklich stattfindet. Ja, und mit einer integrierten KI, die viele administrative Aufgaben abnimmt, bleibt sogar mehr Zeit für die Arbeit, die wirklich einen Unterschied macht. Wenn du dir anschauen möchtest, wie eine moderne People-First gedachte HR-Plattform aussieht, dann hol dir unbedingt Zugang zu einer Demo unter liebsum.com/demo. Liebsum schreibt sich LEAPSOME oder natürlich auch wie immer direkt über den Link in den Shownotes. Eine klare Empfehlung für alle, die People-Arbeit nicht nur verwalten, sondern aktiv gestalten wollen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge.
Ich musste gerade auch so an so ein paar Alltagsmomente denken, wo eher so bei mir auch das Gefühl entsteht, ich probiere gerade irgendwas zu erledigen, was vielleicht im Alltag tagtäglich passiert, immer wiederkehrend ist und wo ich trotzdem das Gefühl habe, ich habe einen Spielraum, diese Momente unterschiedlich zu gestalten. Ne? Also so ein kleines Beispiel, nachmittags irgendwie die Tochter von der Kita abholen. Ich könnte da jetzt hinhetzen in 10, 15 Minuten, nebenbei noch irgendwie aufs Handy gucken, probieren Mails zu beantworten und vielleicht noch irgendwas anderes super Produktives zu machen und bin eigentlich gedanklich total verloren, ne, in dem Moment. Also probiere mich da irgendwo produktiv noch durch diese 15 Minuten zu wühlen, um diese Zeit zu nutzen. Oder ich kann den Weg anders nutzen. Ne? Ich gerade jetzt irgendwo schöner Sommertag, vielleicht ein bisschen zu warm, aber schöner Sommertag. Man nutzt das mal, um wirklich rauszukommen, um mit dem Umfeld in Verbindung zu kommen, zu schauen, trifft man irgendwie vielleicht noch eine Person, grüßt man mal jemanden nett, ne? Verändert sich die Natur um einen herum oder. Ne? Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Wege, finde ich auch, die Momente, die alltäglich sind, zu verbringen. Und das ist jetzt so ein persönliches, privates Beispiel. Das Gleiche kann man natürlich, finde ich, auch in ganz viele Führungs- und Arbeitssituationen, glaube ich, übertragen. Ne? Das Weekly Meeting oder Check-in am Morgen, wie routiniert, autopilotmäßig ist das für alle, wo jeder nur noch seine Antwort abspult? Oder wie viel Präsenz bringen wir da rein? Wie sehr und gut höre ich vielleicht zu, was auch mein Gegenüber sagt oder was mein Team gerade sagt? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das anders an als gestern? Ne? Also, das finde ich macht schon einen Riesenunterschied. Ja.
Ja, will ich dir auf jeden Fall zustimmen, Also gerade bei Führungskräften mache ich eben auch sehr gerne Trainings zum Thema Achtsamkeit, präsent sein, weil, wie du schon angesprochen hast, das Thema aktiv zuhören oder achtsam zuhören bedingt eben, ich bin jetzt gerade da und merke, wann ich in meinen Gedanken bin und schon wieder am Verurteilen bin, Feedback geben möchte, mich rechtfertige, mich selbst sprechen hören möchte. Das sind alles dann vielleicht Dinge, die ich unterbinden kann, wenn es jetzt in dieser Situation gerade darum geht, zuzuhören. Also dieses Präsenzsein für Führungskräfte sehe ich als sehr, sehr wichtig, essentiell an. und auch sich zum Beispiel gewahr zu sein, wie meine Wirkung ist als Führungskraft. Also wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit, also wie meine Körperhaltung ist, wenn ich halt irgendwie schlecht gelaunt bin und es nicht noch Kontrolle habe und damit alle anstecke und es gar nicht mitbekomme, weil mein eigener privater Stress sich auf einmal auf das Team ausstrahlt. Oder es gibt auch so einen schönen Ansatz, Management bei Kaffeetasse. Es macht einen Unterschied, ob ich als Führungskraft eben in, zu meinem Team gehe in das, oder zum Teammitglied in dessen Office oder an dessen Schreibtisch mit einer Kaffeetasse oder nicht. Wenn ich dann frage, nämlich hi, ja, dann, wenn ich dann keine Kaffeetasse habe, denkt der andere, oh Gott, jetzt kommt gleich bestimmt irgendwie eine Ansage, eine Aufgabe, was auch immer. Wenn ich noch mit der Kaffeetasse da stehe und sage hi, dann ist da vielleicht eher auch so dieses, wow, der ist ja gerade, der hat anscheinend Zeit, ja. So, und das sind so kleine Dinge, Management bei Kaffeetasse, die ich halt super wichtig finde, um eben Beziehungen aufzubauen. Und damit haben wir auch, finde ich, die Brücke wieder zum Thema KI-Zeitalter. Also Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Menschlichkeit und dergleichen, das ist meines Erachtens von größter Relevanz jetzt und zukünftig. Und das sind ja eben das kann man nicht erzwingen, aber dieses Präsentsein, Gewahrsein, zu merken, wie ich wirke, zu merken, wie der andere da ist, was der andere gerade braucht, das finde ich essentiell.
Finde ich ein schönes Beispiel, weil es zeigt auch, welche Signale sende ich und bin ich mir bewusst, welche Signale ich eigentlich sende. Also zum Beispiel Kaffeetasse versus nicht Kaffeetasse könnte jetzt erstmal total trivial klingen, ne? Aber wenn man sich in die andere Situation hineinversetzt, steht da Führungskraft mit oder ohne Kaffeetasse, macht eventuell wirklich für viele in dem Moment einen Unterschied. Ne? Gerade wenn es so eine kurze Situation des Wahrnehmens ist und ich probiere einzuordnen, als mitarbeitende Person, ist das gerade eine bedrohliche oder keine bedrohliche Situation für mich? Ja, total. Also super, super Beispiel. Shamsi, du hast ein Buch geschrieben, die Masterclass für den Geist. Da geht es auch sehr, sehr viel ums Thema Selbstführung. Was hat denn Selbstführung mit diesem Autopiloten zu tun? Ich glaube, wir haben es schon so ein bisschen gekratzt, aber inwiefern kann auch Training des Geistes oder Training für den Geist und auch Schulung unserer Selbstführung uns dabei helfen, vielleicht besser auch mit diesem Autopiloten umzugehen und vielleicht wirklich auch zu schauen, in welchen Momenten schaffe ich nochmal mehr Präsenz und Achtsamkeit im Alltag?
Ja, sehr gerne. Also es ist ja ein Herzensthema von mir. Es hat mich halt jetzt viele Jahre lang begleitet, das Thema Selbstführung, was sich auch unterscheidet von Selbstmanagement oder Selbstoptimierung. Also mir geht es nicht darum, irgendwelche Tools für Energiemanagement oder Frameworks für Zeitmanagement anzuwenden, sondern es ist viel, viel tiefer liegender. Sich selbst zu führen bedeutet eben, sich also nicht geführt zu werden. Und wovon kann ich sonst geführt werden? Von meinen Gedanken, von meinen Emotionen, von meinem Autopiloten. Das heißt, es geht hier so ein Stück weit um diese Verantwortung für das eigene Leben zurückzubekommen, indem ich erkenne, dass ich eine Wahl habe. Die Wahl, wie ich auf meine Gedanken reagiere. Nicht unbedingt die Wahl, welcher Gedanke als nächstes kommt oder welche Emotion ich als nächstes fühle. Ich glaube auch nicht, dass man seine Emotionen kontrollieren kann. Aber was ich eben beeinflussen kann, ist die Reaktion, meine eigene Reaktion auf das, was mir innerlich widerfährt, also Gedanken, Emotionen, Körperempfindungen, aber eben auch extern. Und Selbstführung ist deswegen für mich ein ganz wesentlicher Aspekt für Führungskräfte im Speziellen, für Menschen im Allgemeinen, um die Zügel wieder in die Hand zu nehmen, sich wieder so auf den Fahrersitz des Lebens zu setzen und Verantwortung für die eigene Entscheidung zu übernehmen, wie auch immer das Leben dann gestaltet werden möchte. Ja, also Selbstführung selbst sagt jetzt erstmal nichts darüber aus, ob ich ein hedonistisches Leben oder ein asketisches Leben leben wollen würde, also was immer ich auch unter einem gelingenden Leben verstehe, das bleibt halt höchst subjektiv und individuell. Aber um das eben so zu leben, braucht es diese Selbstführung, damit ich eben die richtigen Entscheidungen treffe. Ja, also für mich ist das Leben gewissermaßen eine Aneinanderreihung von Entscheidungen, ja, Entscheidungen, was ich anziehe, was ich essen werde, was ich sage und dergleichen. Viele Entscheidungen sind unbewusst und habitualisiert getroffen, aber es gibt eben auch diesen bewussten Rahmen und in diesem bewussten Rahmen, Kahneman würde nahe von System 2 sprechen, da kann ich eben meine Selbstführung ausüben. So. Und für mich war halt immer die Frage, Selbstführung, da würde jeder sagen, findet er total interessant. Ja, ich sage mal, also für mich ist Selbstführung ein Stück weit quasi bestehend aus Selbsterkenntnis und Selbstregulation, Beherrschung, Gestaltung, wie auch immer du es halt nennen möchtest. Und da sagen erstmal viele, ja, das ist es, das finden sie auch wichtig. Ne? Auch gerade Führungskräfte finden das halt super wichtig, beziehungsweise auch die entsprechenden Personalentwicklungen sagen halt, das ist halt ein Leadership-Prinzip, das sollten halt alle haben. Aber wo es halt ein großes Gap gab oder auch nach wie vor gibt, ist bei der Frage, wie schaffe ich das denn eigentlich, mich selbst zu führen? Wie geht das denn eigentlich? Und da habe ich gemerkt, da gibt es dann irgendwie entweder eine Unschärfe, weil dann sagt der eine, wir trainieren Selbstführung, aber eigentlich ist es Selbstmanagement. Oder es wird vielleicht irgendwas wirklich im Bereich Selbstführung beigebracht an 2 Tagen in einem Training, aber es ist nicht nachhaltig. Und da habe ich mit Blick auf die Antike dann gesehen, dass es eben diesen Ansatz gibt, seinen Geist zu trainieren und habe diese Analogie geschaffen zwischen, so wie du deinen Körper trainierst und ernährst, kannst du eben auch deinen Geist trainieren und ernähren. Und keiner würde sagen oder andersrum, jeder würde verstehen, dass wenn ich halt sportlicher oder gesünder sein möchte, dass ich nicht einfach sagen kann, ich will ins Fitnessstudio, ich müsste hingehen, sondern ich muss auch wirklich hingehen. Ich muss regelmäßig hingehen. Nicht nur einmal, sondern konsistent. Und dasselbe gilt auch für die Selbstführung. Wenn ich mich selbst besser führen möchte, muss ich meinen Geist systematisch und regelmäßig trainieren. Und das ist quasi für mich, wie ich dann sage, Selbstführung, die wichtig ist, hängt eben mit Geistestraining zusammen. Und bei der Frage, wie ich Geistestraining halt definiere, habe ich mich aus der fernöstlichen Philosophie, dem Weisheitslernen bedient und der westlichen Philosophie und da 3 Disziplinen abgeleitet, wo eben das Thema Achtsamkeit tatsächlich auch eine Rolle spielt, weil, um nochmal auf diese Entscheidung zurückzukommen, ja, wenn ich, um der Mensch zu sein, der ich gerne möchte, sein möchte, brauche ich eben diese Präsenz im Hier und Jetzt, um bewusst zu entscheiden, ob ich hilfsbereit sein möchte in dem Moment, ob ich Ja sage, Nein sage, meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme oder nicht. Also alles steht und fällt mit diesem Gewahrsein, was eben genau das Gegenteil von diesem Autopiloten ist.
Total gut. Bei mir läufst du da ganz, ganz offene Türen ein. Also nicht nur mit dem Thema Selbstführung, sondern auch mit dem Trainingsplan, mit dem, ich sag mal, bildlichen Konzept. Weil ich finde, Trainingsplan sagt dir eigentlich immer aus, okay, ich kann etwas tun. Ich habe ganz konkrete Tools, vielleicht Werkzeuge, Methoden, die ich einsetzen kann, die ich aber auch bewusst einsetzen muss. Und gerade jetzt auch als Mensch, der sich jetzt auch schon viele Jahre mit Sport auseinandersetzt, weiß ich aber auch, nicht jedes Training funktioniert gleich gut. Und das ist auch das, was du beschrieben hast. Ne? Wir können ins Fitnessstudio gehen und wir können ganz viel Käse machen, uns damit schwer verletzen. Wir können 2 Stunden trainieren und 0 Wirkung haben. Oder wir trainieren eine halbe Stunde richtig gut und tun extrem viel für unseren Körper, weil es zu uns passt, weil es genau die richtige Form von auch Bewegung für uns ist. Und ich kann mir gut vorstellen, es ist wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich, wenn man Training des Geistes sich anschaut. Und jetzt haben wir das große Privileg, dich hier als quasi Experten mit dabei zu haben. Wenn wir mal wirklich auf diesen Bereich schauen, Training des Geistes und Selbstführung, und wir probieren mal so einen kleinen Trainingsplan abzuleiten. Was sind denn so die Säulen, auf die wir achten können? Wo würdest du sagen, egal ob ich jetzt Führungskraft bin oder vielleicht auch einfach Mensch im Leben, im Alltag, worauf kommt es an, um unsere Selbstführung in diesem aktuellen Zeitalter zu trainieren?
Ja, da hole ich vielleicht ganz kurz ein bisschen aus, um erstmal diese für mich relevanten Trainingsdisziplinen kurz zu beschreiben, weil ich glaube, es kann hilfreich sein, um so ein Gesamtbild zu bekommen. Diese Trainingsdisziplinen, die sind in dem Sinne uralt. Das ist also nichts, was ich mir jetzt komplett neu ausgedacht habe, sondern spannenderweise findet sich das eben schon im Buddhismus zum Beispiel oder in der antiken westlichen Philosophie. Es geht also eher darum, dass das, was schon da ist, wieder freigelegt wird. Und um das zu erklären, stell dir deinen Geist gerne wie so einen Teich vor. Und in diesem Teich sind Fische. Die Gedankenfische, ja, die Gedanken, die halt hoch und aufspringen und also aus dem Wasser springen und manchmal kommen sie in Schwärmen, manche sind größer, manche kleiner und sie produzieren Wellen. So, die Wellen stehen für deine Emotionen, deine Gefühle. Das heißt also, wir haben den Teich, wir haben die Fische als Gedanken und wir haben diese Wellen als Emotionen. So, das ist ein einfaches Modell jetzt für unseren Geist, für unser Bewusstsein. Und die 3 Trainingsdisziplinen, die ich jetzt aus der antiken Philosophie abgeleitet habe, ist einerseits das Thema Achtsamkeit aus dem Buddhismus kommen, nämlich zu erkennen, ich bin nicht der Fisch. Ja, ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Der Fisch ist im Teich, aber er ist nicht der Teich. Ich habe Gefühle, ne, die Wellen, aber ich bin nicht die Wellen. Das heißt, Achtsamkeit hilft uns gewissermaßen, das Verhältnis zwischen dem, was im Geist auftaucht, meinen Glaubenssätzen, meinen Erwartungshaltungen, meinen Weltanschauungen, etwas lockerer und vor allem auch anders zu definieren. Ja, weil ich eben merke, ich kann auf der Ebene des Teiches das Ganze wahrnehmen. Die zweite Disziplin ist kritisches Denken. Das heißt, hier nehme ich quasi das chirurgische Besteck in die Hand und schneide die Fische auf. Ich gucke halt, was ist es denn für ein Fisch? Ja, ist der toxisch? Ist der unlogisch? Ja, ist der vielleicht ist da ein dysfunktionales Denkmuster dahinter? Das heißt, ich lerne meine eigenen Gedankengänge besser zu analysieren, um die Qualität meines Denkens zu verbessern. Und die dritte Disziplin ist die philosophische Lebenskunst, also insbesondere aus den antiken philosophischen Schulen, zum Beispiel Stoiker kommend, wo es darum geht, die richtigen Fische in meinem geistigen Ökosystem zu kultivieren. Ja, also nicht nur so eine Kalenderblattphilosophie, dass ich sage, ja, alles verändert sich, hat der Heraklit gesagt und dann habe ich das intellektuell verstanden, sondern eher dieses Embodiment, Verkörpern, sich das Verinnerlichen, also das, was die alten Griechen traditionell auch als Weisheit verstanden haben. So, und das sind die drei Disziplinen und in all diesen Disziplinen gibt es jetzt mehrere Übungen, die ich unterteile in formale Praxis, also wie das Fitnessstudio, und informale Praxis wie Alltagstraining. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Körper trainieren möchte, kann ich ins Fitnessstudio gehen, mir Zeit nehmen, ich gehe dann extra hin, nehme mir dann eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, mache die Übungen, die isoliert sind an den Geräten oder mache vielleicht einen Kurs und bin dann fertig. Ja, das heißt, ich habe quasi meinen Körper trainiert in diesem dafür designten Setting. Manch einer hat aber nicht die Zeit oder die Lust dafür, deswegen gibt es auch noch das Alltagstraining. Das heißt, wenn ich also fitter sein möchte, kann ich auch statt der Rolltreppe oder des Fahrstuhls die Treppe einfach nehmen. Ja, mehr laufen. Das heißt, ich muss ja sowieso laufen, ich muss sowieso irgendwie das Stockwerk wechseln, aber die Entscheidung liegt bei mir, ob ich den Fahrstuhl nehme oder nicht. So, das sind diese beiden Unterschiede. Ich nehme also Zeit, das Gym, das Fitnessstudio oder ich baue es in den Alltag ein. So, und diese Logik lässt sich halt für alle drei Disziplinen, Achtsamkeit, kritisches Denken, philosophische Lebenskunst übertragen. Und jetzt, nach dieser langen Ausführung, zu einer Frage zurückkommt, ja, wie kann man halt anfangen, indem man tatsächlich für sich mal schaut, was sind denn vielleicht die Übungen, die einen ansprechen? Wie viel Zeit möchte man für die formale Praxis, also im Fitnessstudio des Geistes, verbringen? Ja, wie viel Zeit hat man zur Verfügung? Am besten fängt man auch erstmal klein an. Ja, man muss ja nicht sofort irgendwie einen Marathon laufen, wenn man anfängt zu joggen oder sofort 100 Kilo Bankdrücken machen, wenn man anfängt zum ersten Mal ins Gym zu gehen. Also es ist eher dieses, man darf wachsen, ja, an den Aufgaben. Deswegen geht es also darum, aus diesen Übungen, aus diesen drei Disziplinen, dasjenige rauszusuchen, was einem jetzt in der Lebensphase vielleicht gerade anspricht und dann zu entscheiden, wie viel formale Praxis im Gym und welche Dinge im Alltag möchte ich halt anwenden. Und zwar wirklich genau so viel, dass ich mich nicht überfordert fühle. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich sehr groß, dass ich dann irgendwann frustriert sage, boah, nee, so viel, so noch ein Stress, das fühlt sich für mich wie Selbstoptimierung an, das möchte ich nicht. Mhm. Genau.
Ich glaube, da waren ganz viele Aha-Momente mit dabei. Mit Sicherheit der allererste schon genau diese Differenzierung. Ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotion. Durch diese Distanz dazu wird das natürlich in gewisser Weise erstmal handhabbarer, ne? Also ich kann eine Distanz schaffen zwischen mir selbst als Person in einer Situation und dem, was ich fühle, dem, was ich gerade denke. Und ich kann mir vorstellen, auch da wieder, wenn ich so jetzt die Brücke schlage zum Führungsalltag, gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele Momente, die auftauchen, wo uns immer wiederkehrende Gedanken plagen oder vielleicht auch ähnliche Emotionen, vielleicht einfach, weil Konflikte immer wieder auftauchen, weil wir merken, dass da vielleicht auf politischer Ebene auch in einer Organisation Reibungspunkte entstehen, vielleicht auch Unklarheiten mit dem Team. Also ziemlich häufig sind es ja vielleicht wiederkehrende Muster, die gewisse Emotionen, die gewisse Gedanken auslösen. Und ich finde, die Herausforderung, die zusätzlich gerade natürlich, also glaube ich, betrifft jeden, aber ich nehme es bei Führungskräften enorm wahr, was mir auch immer wieder gespiegelt wird, ist der Alltag, der sehr, sehr viele Wechsel, Kontextwechsel mit sich bringt. Also ich bin jetzt für eine halbe Stunde in dem Meeting 1:1 mit einer Mitarbeiterin, springe dann nach in ein Management-Meeting mit dem Management-Board und bin danach vielleicht beim Kunden noch in einem Workshop. und habe dazwischen vielleicht manchmal eine Minute Zeit, weil ich einfach nur einen Knopf drücke und springe von einem in den nächsten Teams-Call rein. Und manchmal habe ich vielleicht irgendwo noch eine kleine Mittagspause, wenn überhaupt dazwischen. Also sehr, sehr viele, sehr, sehr schnelle Kontextwechsel. Und wenn jetzt Folgendes passiert, wir erleben, dass wir Gedanken haben, dass wir emotional aufgewühlt sind, vielleicht weil tatsächlich ein Konflikt da war und ich nehme das den ganzen Tag mit, dann irgendwo belastet das ja nicht nur mich, sondern manchmal ja sogar auch das Umfeld. Ne? Gibt ja auch viele Studien, die zeigen, dass Führungskräfte eigentlich ihr Stress, ihre Hektik auf das Team direkt mit übertragen. Und deswegen finde ich, merkt man auch schon, dass diese Selbstführung ja immer auch eine Wirkung hat auf das Umfeld, also auch eine direkte Form von Führung wiederum sein können. Und ich finde deswegen, wenn wir mal ins Gym reingehen, ins Fitnessstudio, für den Geist, finde ich total interessant, mal mit dir genau auf diesen Aspekt zu schauen, wie gehe ich denn mit wiederkehrenden Gedanken, Emotionen um, die mich tatsächlich irgendwo belasten, wo ich merke, in meinem Alltag, der sehr vollgepackt ist, wo ich mit so vielen Themen zu tun habe, decke ich irgendwo gedanklich und emotional fest. Und ich merke auch, dass das etwas mit meiner Aufmerksamkeit macht, mit meiner Stimmung macht und das natürlich auch mein Umfeld merkt. Wie komme ich da ran oder was sind vielleicht irgendwo auch Tools, Wege, Methoden, mich da in meiner eigenen Selbstführung zu trainieren?
Mhm. Ja, da fallen mir jetzt spontan zwei Ansätze ein. Das eine ist eben der Umgang mit Gedanken als solches und das zweite ist der Umgang mit den Gedankeninhalten. Was meine ich damit? Stichwort, wir haben ja ganz viele Gedanken über den Tag, die muss ich ausgewählt haben und gerade bei diesem Ruminieren, diesem Grübeln, diesem Gedankenkarussell zeichnet sich das ja dadurch aus, dass die Gedanken sich quasi aufdrängen. Wir haben es nicht ausgewählt und ich will vielleicht nicht mehr daran denken, aber irgendwie muss ich doch die ganze Zeit daran denken. Das heißt, hier kann eine Achtsamkeitspraxis dabei helfen, genau wie du gesagt hast, in eine gewisse Form der Distanz zu gehen. Wobei Distanz nicht negativ zu verstehen ist im Sinne von, ich verdränge jetzt irgendwas oder ich entfremde mich von mir selbst, sondern eher dieses Erkennen, dass Gedanken gewissermaßen einfach nur Angebote im Geist sind. Und es liegt an mir zu entscheiden, und diese Freiheit habe ich, nicht ob ich sie denke, weil sie sind schon da, sondern ob ich sie weiterdenke, ob ich sie weiterverfolge. Und das ist etwas, was man im Rahmen einer Meditationspraxis zum Beispiel übt. Kaum sitze ich, denke ich an meine To-Do-Liste, aber in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, dass ich daran denke, kann ich mich wieder zurückholen und den Gedanken vorbeiziehen lassen. Das heißt also, die Achtsamkeitspraxis, die man durch die Meditation kultivieren kann, hilft dabei, das, was im Geist auftaucht, Gedanken oder starke Emotionen, vorbeiziehen zu lassen. So, das ändert aber noch nichts an den Inhalten der Gedanken. Ne? Also wenn ich jetzt diesen Gedanken habe, ich bin ein Versager oder ich muss alles schaffen, sonst bin ich nichts wert, dann kann ich eben durch Achtsamkeitspraxis gewissermaßen den Gedanken vorbeiziehen lassen, aber er ist jetzt trotzdem irgendwie noch da, drängt sich vielleicht auf. Eine andere Möglichkeit wäre deswegen, die Dinge einfach aufzuschreiben. Und dann, und jetzt kommen wir zum zweiten Ansatz, nämlich zu gucken, was denke ich denn da eigentlich gerade? Was ist denn der Gedanke, den ich da denke? Und hier finde ich es sehr, sehr hilfreich, Gedanken, die man ausschreibt, auch in so eine logische Struktur zu bringen, also in einem Wenn-Dann-Formulierung. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, da kommt vielleicht ein Gedanke in meinen Kopf, ich bin nichts wert. So, ich bin wieder nichts wert. War ja klar, dass mir das nicht klappt. Und wenn ich mich dann selbst befrage oder es dann aufschreibe, warum bin ich denn nichts wert, dann komme ich eben zum dahinterliegenden Prämisse und Glaubenssatz, nur jemand, der Leistung bringt, ist wert. Oder anders ausgedrückt in der Wenn-Dann-Formulierung, wenn Leistung erbracht wird, dann ist Wert verdient. So zum Beispiel. Oder kann ich auch durch ich ersetzen. Und in dem Moment, wo dieser Satz klar vor mir steht, ich kann es auch denken, aber manchmal ist das einfach, es aufzuschreiben, kann ich ihn prüfen. Das ist da, wo das kritische Denken halt reinkommt und sagt, okay, ja, ist das denn, ich habe da so eine Methode, die nennt sich Socrates to go, ist das denn logisch, so zu denken? Ist das denn realistisch, so zu denken? Ist es denn hilfreich, so zu denken? Also einfach drei Fragen, die auch nicht aufeinander aufbauen, die aber mir dabei helfen können, quasi im Alltag mal zu prüfen, ob das, was ich gerade denke, wie die Dinge sind, ob das ein ehernes Naturgesetz ist, oder vielleicht einfach nur ein übernommener Glaubenssatz, den ich nie reflektiert habe, der mich malträtiert seit vielen, vielen Jahren, auch gewissermaßen antreibt und den ich durch diese Übung anfangen kann zu differenzieren. Es geht nicht darum, ihn komplett wegzuwischen, je nachdem, was der Inhalt ist, sondern ihn so zu verändern, dass er tragfähiger ist im Alltag. Und das wäre halt dieser Umgang mit den Gedankeninhalten. Das heißt zusammengefasst, also einmal der Umgang mit Gedanken als solches, als Phänomen im Geist, Achtsamkeit. Und das andere Umgang mit den Gedankeninhalten, indem ich kritisch analysiere, ist das, was ich denke, dann eigentlich in irgendeiner Weise hilfreich, logisch, realistisch zum jetzigen Zeitpunkt.
Ich finde, mir kam gerade nochmal das Bild in den Kopf. Du hattest das auch im Vorgespräch erklärt und es passte sehr, sehr gut dazu, diesen Fisch auch mal sich anzuschauen und aufzuschneiden. Ne? Also zu prüfen und auch zu überprüfen. Interessant, was ist denn da eigentlich drin? Fand ich sehr, sehr, also gerade wenn man sich das so bildlich vorstellt, weil wenn wir so super tief in dem Gedanken drinstehen, genauso wie du es beschrieben hast, fehlt ja so diese Distanz. Aber ich finde, wenn wir wirklich mal diesen Schritt zurückgehen und wirklich so diesen neugierigen Beobachter mal machen, so, was ist denn das eigentlich für ein Gedanken so und was steckt denn da so dahinter und ist der vielleicht faul oder schimmlig und tue ich mir damit irgendwo selbst Unrecht, ne? Das, finde ich, ist eine total interessante Perspektive, wo wir eventuell wirklich merken, so krass, was ich da die letzten Jahre mit mir rumtrage, weil gerade bei diesen Gedankenspiralen, die du ja beschrieben hast, ist das ja ziemlich häufig der Fall. Ne? Ist ja nicht ein Gedanke, der jetzt auf einmal auftaucht, sondern es sind Dinge, die wieder und wieder und wieder und wieder und wieder kommen und irgendwas ja auch mit uns machen, die sich verfestigen, die unser Verhalten irgendwo prägen. Und gerade, glaube ich, wenn man sowas merkt, also Dinge, die immer wieder um die Ecke kommen, sowas auch mal aufzuschneiden, zu sezieren und zu schauen, so, was steckt denn eigentlich drin? Finde ich eine total gute Übung.
Ja, ja. Und ich genau, also für mich hat es eben viel damit zu tun, die Qualität des eigenen Denkens wirklich zu verbessern. Ich habe mal so schön formuliert, denken kann jeder, kritisch denken jedoch nicht. Ne? Also weil viele Leute sagen, ja, denken, kritisches Denken, wozu brauche ich das denn überhaupt? Ne? Das ist doch nur, wenn ich irgendwelche Aufgaben lösen muss. Nein, es verbessert die Qualität deines Denkens und dein Denken nimmst du halt überall mit. Ne? Also auch wenn ich jetzt, egal wo ich bin, neben wo ich aufwache, kommt wahrscheinlich nach kürzester Zeit ein Gedanke, den ich nicht gewählt habe, der sich mir aufdrängt und zu dem ich mich verhalten muss. Und wir neigen dazu, unseren eigenen Gedanken einen Wahrheitsgehalt zuzusprechen, nach dem Motto, weil ich das so denke, deswegen stimmt es. Und diese Gedanken produzieren halt, ne, die Fische produzieren Wellen, die Gedanken produzieren Emotionen und wenn der Gedanke da ist, du bist nichts wert, ja, dann ist das nicht so ein geiler Start in den Tag. Ja. Und deswegen finde ich es so, so hilfreich, da besser zu werden, dieses Werkzeug, mit dem ich die Fische aufschneide, eben, sag mal, schärfer zu gestalten, also anzuschärfen, es parat zu halten und dann aber auch als Instrument zu nutzen. Das heißt nicht, dass ich jeden Satz, den ich denke, überprüfen muss. Das ist unmöglich. Sondern, dass ich eben merke, bei bestimmten Aussagen, bestimmten Dingen, die ich denke, Weltanschauungen, Erwartungen, ja, zum Beispiel auch sowas wie, an meinem Geburtstag müssen alle meine Freunde sich melden. Du hast sie nicht gemeldet, also bist du fortan nicht mehr mein Freund. Egal, ob du 364 Tage richtig cool warst, ja, aber du, an dem Tag hast du dich gemeldet. Und wenn du dich nicht meldest, dann bist du nicht mehr mein Freund. Da kann ich mich fragen, sag mal, ist das eigentlich eine gute Beschreibung für Freundschaft? Mhm. Ja. Und da kann ich einfach mal mich selbst befragen und einfach nicht mehr ausgeliefert sein, diesen eigenen Vorstellungen von dem, was richtig oder falsch ist. Und ja, deswegen lege ich da großen Wert darauf, insbesondere, weil ich auch manchmal den Eindruck habe, dass in dieser Achtsamkeitswelt, in der ich mich auch bewege, sehr häufig, sehr vereinfacht sowas dann gesagt wird, hey, wir denken viel zu viel, geh aus dem Kopf raus, spüren, fühlen, das ist die neue Religion. Da steckt einiges Wahres dran. Ich will es nicht komplett ins Lächerliche ziehen, aber manchmal wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Es geht nicht darum, Denken gegen Fühlen auszuspielen, weil Denken muss ich auch dann, wenn ich mehr fühle. Sondern es geht eben darum, einen anderen Umgang mit den Gedanken zu haben, die Qualität des Denkens zu verbessern und gleichzeitig eben mehr ins Fühlen und Spüren und Vernetzen mit sich selbst in der Umwelt zu gehen.
Und ich finde, du, für mich zumindest, hast du auch diese Wirkungskette sehr, sehr deutlich auch beschrieben, so letztlich der Gedanke, der ja zu einer Emotion führt. Ne? Also der Fisch im Teich bewegt sich ruckartig, zackig, wie auch immer und wir merken dann, dadurch entsteht eine Wellenbewegung. Und ich finde, das ist für mich etwas, da würde ich gerne auch vielleicht nochmal zum Abschluss mit dir hingucken, weil Gedankenkarussell, Gedankenschleifen, ich glaube, das kennen sehr, sehr viele. Ne? Und es gibt aber auch Situationen, häufig ist es ja miteinander gekoppelt, aber ich finde nicht immer unbedingt, dass wir in Situationen sind, wo Emotionen auf tauchen, die für uns auch nicht so richtig produktiv sind und förderlich sind und die, wo wir auch so das Gefühl haben, ich habe die fast gar nicht mehr so richtig unter Kontrolle. Ne? Also ich sitze vielleicht in einem Meeting mit immer wieder den gleichen 5 Leuten und ich merke, wenn die eine Person spricht, ich kriege so ein richtiges enge Gefühl. So, ne? Entweder, weil mich das total aufregt oder ich habe sogar Unsicherheiten oder ich habe Angst oder was auch immer es ist, kann ja je nachdem, in welcher Position es ich bin, ganz, ganz unterschiedliche Gefühle, Sensationen sein, die da irgendwo auftreten, die ich gar nicht so richtig zuordnen kann. Wo ich aber merke, es belastet mich, im Zweifel belastet es aber vielleicht sogar auch eine Beziehung zu einer anderen Person, weil ich natürlich auch anders agiere in dem Moment. Ne? Vielleicht gehemmter bin, vielleicht tatsächlich negativ gestimmter bin, obwohl ich das gar nicht so richtig zuordnen kann. Also es macht was mit mir. Und um in dieser Wirkungskette zu bleiben, würde ich auch erstmal denken, okay, es setzt irgendeinen Gedanken wahrscheinlich voraus in dem Moment, damit so eine Wellenbewegung entsteht. Ne? Vielleicht von Wut, Ärger, Angst, Enge, was auch immer. Wenn ich aber erstmal vielleicht gar nicht so sehr bei den Gedanken beginne, sondern einfach nur merke, ich habe ein enge Gefühl, bin vielleicht irgendwo tatsächlich verärgert, bin irgendwo so wütend, bin angespannt in manchen Situationen. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich sowas für mich identifizieren kann, was vielleicht auch wiederkehrend im Alltag auftritt? Wie gehe ich mit so einer Emotion um?
Ja, auch da gibt es wieder so zwei Ansätze, die ich ganz gerne unterscheide. Das eine ist, das wäre direkt die Antwort zu einer Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich halt merke, ich bin zum Beispiel getriggert, also was mache ich mit dieser starken emotionalen Überwältigung oder der Stimmung, in der ich gerade bin? Und das andere ist gewissermaßen, im Sinne des Training des Geistes eine Art Prophylaxe, dass ich seltener in diesen Zustand komme, beziehungsweise ich mehr von den Methoden hier dann auch nutzen kann für die Momente, wo ich getriggert bin. Was meine ich damit konkret? Also ich finde zum Beispiel einen Ansatz der amerikanischen Buddhistin Michelle McDonald super interessant. Der Ansatz wird als Akronym abgekürzt unter RAIN, R-A-I-N, also Regen. Und sie würde halt zum Beispiel sagen, wenn du merkst, dass du gestresst bist, ja, dass da irgendwas los ist, dann nimm es erstmal wahr, recognize, ja, erkenne es an, weil manch einer nimmt es vielleicht gar nicht wahr und projiziert dann seine eigene Unzufriedenheit, seinen eigenen Stress auf alle anderen. Du bist doch gestresst, nicht ich, so nach dem Motto, ne, kennen wir ja alle unter Projektion. Das heißt, es geht also da um erstmal das Wahrnehmen, das Hineinspüren. So, und dann ist es A, das steht dann für Acknowledge oder auch to accept. Das heißt, ich nehme an, dass ich gerade gestresst bin. Ich bin nicht im Widerstand. Manchmal denkt so, aber ich darf doch gar nicht gestresst sein. Ich bin doch bekannt dafür, dass ich gelassen bin oder ich darf doch nicht neidisch mich fühlen. Das ist doch mein bester Freund oder so. Also man lässt es nicht geschehen. Ist im Widerstand gegenüber dem, was ist, obwohl es bereits gerade da ist. Also es geht darum, anzuerkennen, ja, es ist gerade so, ja, ich habe gerade eine schwierige Zeit, ich bin nicht im Widerstand gegenüber dem, was ich gerade empfinde. Und dann kommt das I, das steht dann für to investigate, das heißt, ich spüre mal hinein, wo empfinde ich denn eigentlich gerade diese Emotion, diesen Widerstand? Du hast auch schon vom Engelgefühl in der Brust gesprochen, ja, vielleicht gibt es noch andere Körperempfindungen und da kann ich ganz neugierig und offen mal hineingehen. Wie fühlt sich eigentlich Verärgerung an? Wie unterscheide ich Verärgerung von Zorn, von Sauersein, von Wut? Das heißt, ich kann da ein bisschen differenzierter sein und bekomme ein bisschen mehr Infos über mich selbst, ohne jetzt krass kognitiv darüber nachzudenken. Es geht einfach mal ins Hineinspüren. Und dann kommt dieser letzte Schritt, das N. Das steht dann für non-identify oder not identify. Das heißt, ich erkenne an, dass da gerade eine Emotion in mir ist, aber ich bin nicht diese Emotion. Das heißt, das schließt an das an, was wir schon besprochen haben. Also diese Führungskraft, die sozusagen innerhalb eines Meetings merkt, diese eine Person stresst sie oder sie geht einfach schon gestresst ins Meeting hinein und ist deswegen total dünnhäutig, sensibel, die könnte halt zum Beispiel mit dieser RAIN-Praxis in diesem Moment das alles durchlaufen und dadurch in so eine Form der Gelassenheit kommen. Und die Effektivität dieser RAIN-Praxis zum Beispiel, und davon bin ich fest überzeugt, korreliert ganz stark mit einer Achtsamkeitspraxis. Also je mehr ich sozusagen das gewohnt bin, mich nicht mit meinen Gedanken und Emotionen zu identifizieren, desto stärker ist der Effekt von RAIN, wann immer ich merke, dass Dinge gerade mich zu überwältigen drohen oder ich grundlos einfach mies gelaunt bin und ich kann Kontrolle darüber, auch Verantwortung darüber nehmen, dass ich meine eigene miese Stimmung, meine eigene Hangriness, weil es irgendwie kurz vor Mittag ist, nicht auf die andere Person übertrage und sie abwerte für Dinge, die sie gar nicht getan hat, die nur in meiner eigenen Realität und in meinem eigenen Befinden gerade auftauchen.
Was ich super spannend auch an dieser Übung finde, und ich habe so das Gefühl, das kommt immer wieder so in unserem Gespräch, ist so ein Muster von, ich muss die Dinge eigentlich erst an mich ranziehen und annehmen, bevor ich sie so loslassen kann wieder. Ne? Also auch so, egal ob es diese Gedanken sind, ob es die Emotionen sind, du hast auch beschrieben, dieses akzeptieren, investigieren, statt irgendwo direkt probieren abzublocken. Weil ich kann mir auch vorstellen, ne, dass das wahrscheinlich vielleicht auch eine Reaktion vieler, vieler Menschen in manchen Situationen sind. Sie wollen sich nicht so fühlen, deswegen blocken sie die Emotion ab und unterbinden vielleicht auch diese Legitimation von der Emotion und dass sie da ist. Ne? Also es fehlt so dieses Anerkennen. Und das finde ich einen total interessanten Schritt. Und dass das gleichzeitig nicht bedeutet, so ich probiere mich jetzt da total drin zu sühlen, sondern es ist ein notwendiger Schritt, um es dann aber auch wieder loslassen zu können und sich auch wieder davon distanzieren zu können und vielleicht das dann tatsächlich auch so ein bisschen gehen zu lassen. Also total, total interessant. Ich würde für dich, von dir vielleicht gerne nochmal so zum Abschluss und vielleicht hast du da auch etwas, was du selbst empfehlen kannst oder auch selbst tust, so, weil ich finde, das ist vermute ich einfach mal auch eine ganz individuelle Praxis, die aber wirklich jedem Menschen gut tut, ne? Wenn wir so emotionale, egal ob das gestresste sind oder verärgerte oder nervöse Momente haben, ist so diese körperliche Seite der Emotion, weil so mit Rain beschreibst, finde ich, ist ein sehr mentaler Prozess, ne? Des Verarbeitens, des Durchgehens, weil ich auf der anderen Seite vielleicht merke, ich bin jetzt wirklich, ne, im digitalen Meeting, bin gerade sehr gestresst, bin verengt, bin irgendwie unter Druck. Aber in 10 Minuten springe ich schon wieder in das nächste Gespräch und vielleicht habe ich im nächsten Gespräch tatsächlich vielleicht kritisches Personalgespräch mit einer Mitarbeiterin, die mir wichtig ist, wo ich aber klar präsent da sein möchte, wo ich nicht meinen Stress mit reinnehmen möchte, wo ich nicht meine Hektik mit reinnehmen möchte, sondern ich will wirklich klar in dem Moment da sein und merke, so wie es mir gerade aber körperlich und geistig geht, wird das schwierig. Jetzt habe ich diese 10 Minuten. Wie nutze ich diese 10 Minuten?
Nein, ich habe 10 Minuten, um mich irgendwie in eine gute Stimmung zu bringen. Ja, I like. Ich bin ein großer Fan von Atemarbeit. Also wie zum Beispiel das Four-Box-Breathing, was die Navy SEALs, US Navy SEALs zum Beispiel auch praktizieren. Relativ simpel, ich atme 4 Sekunden ein, halte den Atem 4 Sekunden, atme 4 Sekunden aus und halte das auch nochmal für 4 Sekunden. So. Und das hat erwiesenermaßen einen Effekt auf den Parasympathikus, stimuliert also das vegetative Nervensystem und beruhigt mich. Es ist also nichts Esoterisches dabei, ich bin auch nicht religiös, wenn ich das jetzt mache, sondern es hat einen einfachen biologischen Effekt. Ja, und das kann mich gewissermaßen dann beruhigen und sogar noch stärker als eben eine reine Meditation. Also auch eine Meditation kann manchmal zu einer Klarheit beitragen oder zu einer Entspannung, muss es aber nicht. Beim Four-Box-Breathing jedoch ist es fast schon eine Gesetzmäßigkeit, weil unser Körper so funktioniert. Das heißt, ich würde höchstwahrscheinlich das eben mal machen und dann vielleicht eben, je nachdem wie das Wetter gerade ist, vielleicht mal ganz kurz Szenenwechsel rausgehen, aus dem Fenster schauen, ja, mich irgendwie mit etwas anderem beschäftigen, also eine digitale Pause vielleicht einlegen oder einen Lieblingssong zu hören. Das kann manchmal auch sehr, sehr hilfreich sein. Ja, diesen einen Song, den man gerade richtig cool findet und den mal ganz bewusst zu hören. Also nicht nebenbei irgendwas zu tun, sondern kurze, ne, Ohrenstöpsel rein, den Song hören, vielleicht Augen schließen, sich einfach mal darauf einlassen, nicht versuchen zu denken oder beziehungsweise nicht weiterzudenken. Und ich bin da sehr überzeugt, dass das einen unmittelbaren Effekt hat auf die eigene Stimmung für das darauffolgende Gespräch.
Richtig, richtig gute nochmal Tools und Tipps und Tricks, weil manchmal sind es ja auch wirklich diese kleinen alltäglichen Momente, wo wir jetzt natürlich nicht so diese One-Size-Fits-All-Lösung haben werden, aber wo wir merken, so wir brauchen jetzt mal was Schnelles, was mir hilft. Ich dachte auch gerade so im Sinne des Fitnessstudios und der Metapher, vielleicht einfach mal 10 Liegestütze machen.
Ja,
weil auch das, was du so beschreibst, ne, das bringt uns irgendwo vom Schreibtisch weg. Ich glaube, im Zweifel sind es für die allermeisten 10 mit Sicherheit, vielleicht 5 auch schon anstrengend genug, als dass man nicht über etwas anderes nachdenkt in dem Moment auch. Ne? Also die Anstrengung irgendwo bindet auch unsere Aufmerksamkeit und wir sind im Kopf wirklich nochmal komplett woanders und lockern uns vielleicht auch körperlich ein bisschen. Ja, finde ich wirklich super. Shamsi, für uns zum Abschluss. Wir haben mal ins Fitnessstudio reingeguckt, würde ich heute sagen, für den Geist. Und man sieht, dass da natürlich enorm viel drin ist. Mir geht es wirklich immer darum, und ich glaube, das haben wir heute wirklich, also hast du vor allen Dingen extrem gut hinbekommen, mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, nicht nur welche Rolle spielt Selbstführung in dieser Welt, in der wir gerade sind, mehr denn je, nicht nur für Mitarbeiten. Ich finde insbesondere auch in so einer Führungsrolle ist es eine Fähigkeit, die wir nicht unterschätzen dürfen, genauso aber auch für jeden Menschen, für die eigene Lebensqualität, für die Beziehung, für die Verbindungen mit anderen Menschen, die wir so knüpfen. Und ob das dann wirklich darum geht, wie gehen wir mit Gedanken um, wie gehen wir mit Emotionen, mit unserem Autopiloten um, da ist eine sehr, sehr große Vielschichtigkeit drin. Masterclass für den Geist ist das Buch, was du geschrieben hast. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, wir werden es natürlich auch verlinken, für wen ist das besonders? Was würdest du sagen, könnte sich dieses Buch schnappen, wo du auch so das Gefühl hast, für die Person hast du es auch geschrieben? Wo hast du so das Gefühl, es sind Menschen, die können gerade in der jetzigen Zeit da besonders viel draus mitnehmen?
Ja, also ich habe es für Menschen geschrieben, die nicht primär auf der Suche nach Heilung, Selbstoptimierung oder Selfcare sind, sondern den Wunsch haben, sich wieder in den Fahrersitz ihres Lebens zu setzen und Verantwortung für ihre Entscheidungen und ihr Handeln zu übernehmen. Und auch bereit sind, das dafür notwendige Training zu machen, in Anspruch zu nehmen. Also quasi alle Leute, die diszipliniert genug sind, ins Fitnessstudio des Geistes zu gehen und nicht nach Quick Fixes suchen oder nach Heilung oder nach irgendwelchen schönen Maßnahmen, die auch hilfreich sind, die aber in meinem Buch nicht jetzt zu finden sind. Also da geht es wirklich eher um diesen Trainingseffekt. Das heißt, zusammengefasst, also alle Menschen, insbesondere auch qua meines eigenen Hintergrunds, Führungskräfte eben, die es selbst führen wollen, um dadurch ein Leben in heiterer Gelassenheit leben zu können.
Sehr, sehr gut und sehr, sehr schön und super, super wichtig. Ich kann es nur nochmal unterstreichen. Ich finde, egal worüber wir so reden in der aktuellen Zeit, ich habe so das Gefühl, irgendwie ist das Fundament von dem. Ne? Also egal, ob wir schauen, wie gehen wir mit Veränderungen um, egal, ob wir schauen, wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um. Du hast auch über kritisches Denken gesprochen, du hast über Beschleunigung gesprochen. Also das ist irgendwo für mich so die absolute Grundlage. Deswegen etwas, ja, womit wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr gerne beschäftigen können und auch sollten, egal ob es für unsere Lebensqualität ist oder für den eigenen beruflichen Weg. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. An alle, die bis hierher zugehört haben, sehr, sehr gerne raufklicken, reinlesen und ein bisschen mittrainieren im Fitnessstudio für den Geist. Shamsi, an dich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke, dass du uns mal mitgenommen hast in deine Welt und auch ein paar ganz konkrete Trainingsmethoden hier rübergeworfen hast. Alles Gute für dich und dass du weiter mit guter Energie, guter Kraft das Thema in die Welt trägst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und genau, auch dir viel Spaß beim Training des Geistes.
Das war Leading Well heute mit Dr. Shamsi Holoko. Was bei mir wirklich in dem Gespräch hängen geblieben sind drei Dinge. Das erste ist, dass Selbstführung nicht unbedingt Selbstoptimierung bedeutet. Als zweites, dass wir zwar Gedanken haben, aber nicht unsere Gedanken sind. Und als drittes, dass geistige Stärke vielleicht viel weniger mit Disziplin im klassischen Sinne zu tun hat, als mit einer bewussten Praxis aus Aufmerksamkeit, Reflexion und Gelassenheit. Es war ganz besonders ein Satz von Shamsi, der mich ganz besonders auch noch im Nachgang beschäftigt hat. Und zwar ist es der folgende. Die Frage ist nicht, ob wir alle hin und wieder im Autopiloten unterwegs sind. Die Frage ist, ob wir ihn bewusst ein- und ausschalten können. Und vielleicht ist genau das eine der allerwichtigsten Führungsfragen unserer Zeit. Wo in deinem Alltag funktionieren wir vielleicht gerade nur noch? Und wo möchtest du hin und wieder selbst mehr präsent sein, aufmerksam sein, wirklich da sein für dich, für deine Mitarbeitenden und für dein Team. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du darüber hinaus unsere Arbeit unterstützen möchtest, lass uns sehr gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken, diese Inhalte noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das war Dealing Well, der Podcast zur Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.